Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 27. Sind alle Religionen gleich? Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid, hier mit uns an einem Tisch. Ich sitze hier nämlich wieder an einem Tisch mit meinem guten Freund Knut Nippe, Pastor in Neustadt in Holstein, in Schleswig-Holstein. Genau, schön genau, bei dir zu sein.
Und der euch so nett begrüßt, ist Malte Detje, Pastor aus Hamburg, der sich auf den Weg gemacht hat hier zu mir. Wir sitzen heute wieder an meinem Tisch. Draußen haben wir wunderschönes Wetter Und wir sitzen hier drinnen, weil das aus aufnahmetechnischen Gründen wichtig ist. Und ja.
Sonst wäre draußen irgendwie auch eine schöne Alternative, ja. Meine. Das wissen unsere Hörer jetzt nicht, aber zwischen der Folge vor 2 Wochen und jetzt liegt viel Zeit. Also wir haben sozusagen viel Zeit ist ins Land gezogen und das war viel Zeit, wo ihr uns Sachen geschrieben habt, E-Mails geschrieben habt, viel. Und genau, dazu möchte Knut mal was sagen.
Ja, glaube ich, gut. Ich bin ganz hingerissen. Also wir haben ganz viele Mails gekriegt, auch mit den Fragen wegen der langen Pause und so weiter, aber viele Rückmeldungen auch. Und das muss ich sagen, hat uns sehr gefreut, zum Teil mit Fragen auch. Wir haben eine Fülle neuer Fragen. Wir könnten hier 2 Jahre das jetzt machen. Aber auch überhaupt mit euren Gedanken, euren Erfahrungen, auch Kritik zum Teil. Und da wollte ich einmal Danke für sagen, weil es ist auch eine Ermutigung zu merken, dass das gehört wird und andere Leute interessiert und total, sie weiterbringt. Ja. Und da sind auch Gedanken drin, die für uns weiterbringen und ermutigen. Also vielen Dank. Wir antworten meistens nicht. Malte ist da zwar noch fleißiger als ich, aber das schaffen wir gar nicht. Aber wir lesen das und freuen uns und einiges fließt dann auch ein in unsere Themenplanung.
Genau. Und ich versuche eigentlich schon, jede Mail zu beantworten, aber oft kann man dem gar nicht gerecht werden, weil das echt so tolle und berührende Geschichten sind, die ihr uns schreibt. Und da fehlen mir auch manchmal ehrlich gesagt die Worte. Dann sitze ich da irgendwie vor der Tastatur und überlege, also bin ganz gerührt von den Geschichten teilweise, die ich lesen darf. Und das ist schon irgendwie toll. Und auch wie gesagt, viele Fragen. Und das tut uns immer leid. Wir können da überhaupt nicht jede Frage beantworten. Und manchmal sind wir auch gar nicht so kompetent, also was manche angeht. Aber wir haben uns für heute eine rausgesucht, die da war. Und ich finde, das ist eine spannende Frage, wie jede eigentlich. Von daher könnte ich mir den Satz auch sparen. Aber die Frage lautet,
ist
eine aufgestellte Frage, genau. Jetzt lese ich sie sogar auch vor. Sind nicht alle Religionen im Grunde gleich? Also, ich spitze es mal ein bisschen zu oder ich führe mal ein bisschen aus. Sind nicht alle Religionen im Grunde gleich? Wenn man sich die verschiedenen Religionen anguckt, dann haben sie ja, wenn man das so beobachtet, ganz viel gemeinsam. Also, es gibt in jeder Religion sowas wie Gebete. Es gibt in jeder Religion so eine Art Priester, die heißen vielleicht unterschiedlich. Es gibt Gotteshäuser, ob man sie jetzt Kirche nennt oder Moschee oder Synagoge oder Tempel. Es gibt sowas wie Opfer, überall gibt es sowas wie Glauben.
Heilige Tage.
Da könnte man da schon auf den Gedanken kommen, Moment mal, ist das nicht alles doch irgendwie sehr ähnlich oder sehr gleich am Ende des Tages? Steht vielleicht am Ende hinter alten Religionen vielleicht sogar der gleiche Gott? Und das ist die Frage für die heutige Folge und ich finde sie spannend. Und ich habe überlegt, vielleicht können wir mal ein bisschen anders anfangen, statt die Frage zu beantworten, vielleicht mal drüber zu überlegen, warum ist das eine Frage, die so oft auftaucht? Warum ist das eine Frage, die so viele beschäftigt?
Ja, es würde ja die Sache total einfach machen.
Was würde einfach werden?
Naja, also dann braucht man zum Beispiel nicht mehr darüber nachdenken, ob es eine richtige Religion gibt. Wenn sowieso alles das Gleiche ist, ja, dann muss ich mich auch inhaltlich nicht mehr groß damit beschäftigen. Es ist ja ein bisschen meine Vermutung, dass das vor allen Dingen Leute fragen oder die behaupten, die meistens mit Glaube gar nicht so viel am Hut haben. Ja, also die sagen, naja, muss man sich damit beschäftigen, das ist doch sowieso alles das Gleiche. Also es ist auch so, wenn das sowieso alles das Gleiche ist, ist es auch so ein bisschen obsolet. Also es ist doch häufig so, dass je mehr Leute sich mit einer Religion beschäftigen, desto weniger behaupten die das so. Mhm. Ja, also das ist ja auch ein bisschen auffällig. Aber wenn es so wäre, dann könnte man diese ganze Frage irgendwie zu den Akten legen und sagen, dann ist eigentlich auch egal. So. Und das ist ja, es gibt so viele Sachen, wo man sich heutzutage entscheiden muss. Also wir stehen ja im ständigen Entscheidungsstress, was man machen muss und so weiter. Und dann wäre diese Entscheidung oder dieses Thema schon mal weg. Und es gibt auch keinen Streit mehr. Da braucht man auch nicht mehr drüber streiten.
Ja, denn das ist ja, wenn man schon irgendwie in die Zeitung guckt oder die Tagesschau schaut, viel Gewalt, viel Konflikte auf der Welt sind ja auch religiöse Konflikte. Also jetzt, wo wir heute aufnehmen, ich bin mit dem Auto hier zu dir gefahren und höre, dass irgendwie in Afghanistan irgendwie 3000 islamische Gelehrte oder Geistliche sich versammelt haben, um zusammenzukommen, und gleich wieder war ein Selbstmordattentat da. Mhm. Also wie viel Gewalt auf der Welt gibt es, ich denke, Nordirland-Konflikt und so, gibt es, wo Menschen sich gegenüberstehen und jeder behauptet, wir haben aber recht, wir haben den einen wahren Glauben. Und wenn jetzt aber alle Religionen eigentlich gleich wären oder zumindest sehr viel gemeinsam hätten und an den gleichen Gott glauben würden, dann, so kann man ja argumentieren, würden diese ganzen Probleme aufhören zu existieren, weil dann dieser fundamentalistische Moslem und auch der fundamentalistische Christ ein bisschen entspannter sein könnten, weil sie ja wüssten, ich muss im Grunde gar nicht den Andersgläubigen bekämpfen, weil im Grunde glauben wir beide an das Gleiche. Von daher wäre das ja eigentlich sehr schön. Und ich ahne, dass die Hörer vielleicht an der Art und Weise, wie wir schon reden, ahnen könnten, dass es ganz so einfach nicht ist.
Jetzt guckst du mich so erwartungsvoll an.
Ja, jetzt guck ich dich sehr erwartungsvoll an.
Ich glaube, dass das Quatsch ist. Also ehrlich, und ich glaube, gerade so das, was du beschreibst, ist ja ein Wunschdenken. Also gerade diese religiösen Konflikte zeigen doch, dass das so nicht funktioniert. Ja, dass also die Leute das doch sehr unterschiedlich wahrnehmen. Also wir beide sind auch gegen solche religiösen Konflikte, ja, die mit Gewalt ausgetragen werden, weil ich glaube, das ist nicht das Mittel, mit dem man um die Wahrheit kämpft. Und so hat Jesus das auch nicht gemacht. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Unterschied, wie Jesus auch seinen Kritikern sich gegenübergestellt hat, wenn man das, was weiß ich, auch mit Mohammed vergleicht oder so. Also ich glaube, das ist ein Wunschdenken, das sagt, wenn das so wäre, dann müssten das doch alle einsehen. Aber funktioniert hat's ja nicht. Und ich glaube, wenn man auch guckt, es gibt viele Ähnlichkeiten, es gibt aber auch erhebliche Unterschiede zwischen den Religionen. Und da würde ich auch beim Christentum auch einige Sachen besonders hervorheben. Dazu kommen wir gleich noch. Aber ich halte diesen Grundgedanken eigentlich für eine gewisse intellektuelle Faulheit. Weil wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, dass es zwar ähnliche Strukturen gibt, aber dass es auch deutlich inhaltliche Unterschiede gibt und auch strukturelle Unterschiede.
Ich fand das mal ganz spannend. Ich saß irgendwo mal in einem Vortrag und da fiel irgendwann ein kluger Satz und da leuchtete mir sehr ein. Da sagte der Redner, Heinz-Peter Hempelmann war das. Mhm. Kennst du ja, ne?
Der ist gut, ja.
Der ist gut. Und er sagte, wir leben in einer Zeit, wo wir einen funktionalen Begriff von Wahrheit haben. Okay. Ja. Klingt jetzt ein bisschen abgehoben. Einfach übersetzt. Wahr ist, was funktioniert.
Ja.
Also, genau. In dem Moment, also es geht gar nicht mehr um die Frage, welche Religion hat Recht, sondern wenn es doch viel praktischer wäre, dass alle an den gleichen Gott glauben, dann muss das auch so sein. Also, man überlegt gar nicht mehr, oder wir leben in einer Zeit, wo wir weniger um die Frage kämpfen, was ist richtig, was ist falsch. Das sind ja schon Kategorien, die in uns so eine gewisse Aversion mitunter auslösen, wenn Leute schon so reden. Ne? Also ich habe Recht, du hast Unrecht. Das ist ja irgendwie schon eine Art und Weise zu sprechen, die zumindest mir auch manchmal dann so ein bisschen unbehaglich ist. Also da merkt man ja auch, in was für einer Zeit man lebt.
Ja.
Und dass man ja bei Wahrheitsfragen genau oft dem ausweicht und eher guckt, na, was funktioniert halt. Und genau.
Ja, und ich, also das Interessante ist doch, es gibt, also ich würde ja sagen, es gibt eine ganze Reihe von Fragen im Leben, die sind keine Wahrheitsfragen. Mhm. Und die sind, also zum Beispiel die Frage, was ist die beste Fernsehserie? Oder was ist die beste Popband oder so, ja? Ja. Da würden mich ja Leute, die sagen, okay, das ist wirklich ein so wichtiges Thema, da müssen wir jetzt echt mal dran arbeiten und da müssen wir Bücher schreiben. Und also die da mir missionarisch begegnen, weil sie mir, was weiß ich, nahebringen wollen, dass Beyoncé die beste Musikerin aller Zeiten ist. Das ist ganz amüsant vielleicht und man freut sich, wenn Leute irgendwie begeistert sind, aber man denkt, du, das ist dein Geschmack und lass mich mit deinem Geschmack in Ruhe und ja. Ich habe meinen eigenen Geschmack. Und natürlich hat man da, also ich würde sagen, dass zum Beispiel The Walking Dead objektiv eine schlechtere Fernsehserie ist als The Good Place, die ich schon empfohlen habe. Ja, obwohl die eine sehr viel mehr Leute gucken und da auch mehr Geld reinfließt. Das, ich finde, da kann ich mich objektiv gerne mit Leuten drüber streiten. So. Mhm. Habe ich eine Meinung zu. Macht mir auch Spaß, über sowas zu reden. Aber das ist keine existenzielle Frage. Und wenn du sagst, ja Knut, aber ich bleib bei Walking Dead, dann habe ich auch keine schlaflosen Nächte und bete auch nicht, dass du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst und so. Ja. Und ich glaube, es gibt diesen Bereich. Ja. Es gibt diesen Bereich, der ist egal. Und dann gibt es Bereiche, die sind nicht egal. Was weiß ich, Mathe, ja. Ich gehe in Laden und muss 5 Euro bezahlen und ich sage, nee, nur 3. Ich habe nur 3, das ist jetzt für mich funktional.
Für mich ist 2 plus 3 halt 3.
Das ist
halt
genau. Ich finde das jetzt so. Das ist jetzt meine Wahrheit. Das wird nicht akzeptiert werden. Und genauso würde ich das nicht akzeptieren, wenn mir jemand so begegnet. Ja, also und da haben wir zum Glück auch die Einigkeit drüber. Es gibt Bereiche, da ist Wahrheit angesagt, da müssen sich alle einigen und da lohnt es sich auch drüber zu streiten. Und dann gibt es diese anderen Bereiche und ich glaube, was passiert ist, dass die Frage nach der Wahrheit und die Frage nach, was ist die wahre Religion, also was ist im religiösen Sinne Wahrheit, dass die in diesen Popmusik Bereich gerutscht ist, weil wir auch akzeptieren, wenn jemand sagt, er bleibt bei seiner Religion, habe ich das auch zu akzeptieren. Trotzdem kann es sein, dass ich schlaflose Nächte habe und für den bete und denke, es wäre doch besser für den, wenn der Jesus kennenlernt oder so. Ja. Genau, aber ich glaube, für die meisten Leute ist das, für die ist das in diesem Musikserienbereich. Das ist eine Geschmacksfrage und jeder soll auch selber sehen und das ist eigentlich auch egal.
Dann wäre doch jetzt mal, glaube ich, Zeit darüber zu reden, warum du sagen würdest, wir sagen würden, dass es große Unterschiede gibt zwischen den Religionen und man sie nicht sozusagen alle in einen Topf schmeißen kann.
Ja, also ich hätte das jetzt, also ich finde ja, ich würde dann nochmal anfangen, was ich glaube, was bei allen Religionen strukturell ähnlich ist. Sogar noch ähnlicher als die Gebäude und die Priester und so weiter, sondern die Religionen haben doch als Grundstruktur, dass der Mensch irgendwas tut, um Gott näher zu kommen. Mhm. Und das können unterschiedliche Sachen sein. In ganz vielen Bereichen sind das ethische Leistungen, sag ich mal, dass er ein gutes Leben führen muss. Mhm. Es gibt aber auch, das ist jetzt mehr so im östlichen Buddhismus und so weiter, da geht es eigentlich um Erkenntnis, ja. Also ich muss die richtige Erkenntnis haben, um Gott näher zu kommen, so. Also ich muss meditieren und so weiter und dadurch. Aber die Struktur ist eigentlich immer, ich muss etwas ändern und damit komme ich Gott näher oder er ist mit mir zufrieden oder irgendwie sowas. Und der Witz ist jetzt, dass das im Christentum nicht das Grundmuster ist. Mhm. Und da muss man hingucken, weil es gibt auch das, also weil es nämlich das Motiv des Gotterkennens und des gottgefälligen Lebens auch im Christentum gibt, gibt es manche Leute, die denken, okay, nee, das ist genauso. Aber wenn man die Bibel liest, merkt man, die Grundstruktur ist eine ganz andere, sondern die Grundstruktur im Christentum ist, dass Gott sich zu erkennen gibt, dass Gott uns sucht, dass Gott sich zeigt und bis hin zum Ethischen.
Na gut, aber auch ich halte mal gegen, auch im Koran gibt Gott sich zu erkennen. Also für einen Muslim. Also Gott offenbart sich im Koran, Gott gibt sich dazu erkennen. Also Gott ist selber der in Initiative geht.
Ja, die ist aber abgeschlossen. Ja, also der Engel geht zu Mohammed und zeigt ihm das alles und so weiter. Und jetzt ist die Sache vorbei. Und jetzt hängt es an mir, dass ich das da finde.
Okay.
Wenn wir doch sagen würden, dass Gott ständig dabei ist, auf die Menschen zuzugehen, an denen zu arbeiten, zwar auch durch andere Menschen, aber Gott ist, im Christentum ist Gott der Aktive und alles, was wir tun, ist Antwort darauf. Mhm. Und auch wie gesagt, in dem ethischen Bereich im Christentum, obwohl die Ethik im Christentum eine Rolle spielt, ist sie nicht das Schlüsselkriterium, verhalte dich richtig und dann hat Gott dich lieb. Mhm. Sondern Gott hat dich lieb, selbst wenn du ein Arsch bist und seine Liebe verändert dich und hilft dir, sich anders zu verhalten. Und diese Umkehrung, diese Grundumkehrung, die halte ich schon für entscheidend. Die kann man auch ganz, es gibt so eine Weihnachtspostkarte, ich weiß nicht, ob du die kennst, mit so lauter Fotos drauf von Buddha und Hitler und Also
das ist jetzt schon eine unterschiedliche Kategorie, ne?
Für ja, unsere genau, Hörer. Es geht, ja, also, es, also genau. Also
nur um.
Ich würde lieber mit Buddha Kaffee trinken als mit Hitler. Ja. So. Nein, mhm. es geht so um große Idole, die auftreten als Vertreter der Wahrheit. Und in dem Punkt sind sie dann ähnlich. Und dann ist der Spruch darunter: schon viele Menschen wollten Gott sein. Und wenn du die Karte umdrehst, siehst du dann so eine Krippe, ja, im Stall, im stinkigen Stall. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und das ist tatsächlich ein struktureller großer Unterschied. Mhm. Es gibt keine andere Religion, wo gesagt wird, dass Gott Mensch geworden ist und für uns gestorben ist und also wirklich alles gegeben hat. Ja, also Jesus ist ja auch nicht nur ein Verkündiger, so wie Mohammed. So, Mohammed ist ein Mensch, der zwar die Wahrheit verkündigt, aber im Christentum geht es darum, dass Gott wirklich selber auf die Erde kommt, dass er Mensch wird und so. Das ist schon ein großartiger struktureller Unterschied.
Vielleicht kann man da mal gut weitermachen. Gerade bei Jesus, finde ich, da unterscheiden sich die Geister. Es gibt, wenn man auf die Religion guckt, glaube ich, schon auch Unterschiede, die kann man irgendwie verbinden miteinander. Also, ich gucke jetzt zum Beispiel auf dein T-Shirt und ich... ich bin noch nicht bei Buddha, aber wenn ich jetzt sagen würde, welche Farbe hat dein T-Shirt? Und dann könnte ich sagen, dein T-Shirt ist schwarz. Und jemand anders würde vielleicht sagen, dein T-Shirt ist weiß. Und dann kann man aber auf die Idee kommen zu sagen, na, beide stimmt ja, weil du hast ein schwarzes T-Shirt an mit einem weißen Aufdruck drauf.
Ja.
Also in dem Sinne, wenn der eine sagt...
Das soll Silber sein
übrigens. Oder Silber.
Ja, also aber bitte.
Ein schönes, helles Silber. Charmantes Silber.
Du bist mein Schwein. So, führ mal deinen Punkt zu Ende. Ich bin neugierig, worauf du hinaus willst.
Ne, also es ist beides richtig. Der eine, der sagt, wenn ich sage, dein T-Shirt ist schwarz, der andere sagt, es ist Silber. Ja. Man kann beides verbinden. Es ist halt beides.
Ja.
Aber das geht halt bei Jesus nicht. Weil wenn die Christen sagen, Jesus ist halt Gott selbst auf die Welt gekommen ist, dann ist das für einen frommen, gläubigen Muslim ein riesiger Skandal. Das kann er nicht. Also, weil Gott ist majestätisch erhaben über der Welt. Gott ist nicht in einem
Gott
Menschen.
Gott kann nicht Mensch werden, ja.
Genau, und richtig. Jesus ist ein ganz besonderer Prophet im Islam. Also ein ganz, 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 ganz besonderer Prophet. Also, aber Gott selber ist er nicht. Und das ist, also da können der Islam und das Christentum zum Beispiel an dem Punkt nicht zusammenkommen. Also,
sie können nicht beide Recht haben.
Nicht beide Recht haben. Ja, also sie können beide Unrecht haben.
Ja.
Also man kann sagen, vielleicht haben beide einfach das nicht verstanden.
Genau, vielleicht gibt es Gott gar nicht und das ist alles Quatsch. Das kann man sagen.
Oder Jesus ist irgendwas dazwischen, zwischen Gott und Prophet.
Ja.
Vielleicht ist es auch das möglich, aber dann haben beide Unrecht. Aber dass beide auf ihre Art und Weise Recht haben, geht an der Stelle zum Beispiel nicht.
Ja. Das stimmt.
Das ist so und ähnlich im Grunde, wenn man das mit den westlichen Religionen und den östlichen Religionen durchspielt, also die Vorstellung von dem, was Gott ist, das wissen ja viele gar nicht, dass im Grunde im Hinduismus, vor allem im Buddhismus, im Grunde unser Konzept von Gott so gar nicht da ist. Mhm. Also wir haben ja sofort ein Bild im Kopf, wenn wir von Gott reden, diesen Begriff in den Mund nehmen und da sind sich Juden, Muslime und Christen relativ einig zum Beispiel, dass Gott ein personales Wesen ist und dass es einen Gott nur gibt.
Genau, weil die auch gemeinsame Wurzeln haben, merkt man da bei den drei, also die, wer angeben will, die abrahamitischen Religionen nennt man das, das merkt man auch. Genau, aber bei anderen ist das Konzept dann ganz anders.
Ja. Bis überhaupt zur Frage, ob sowas wie einen personalen Gott überhaupt gibt. Und das ist gerade in manchen östlichen Religionen die würden das verneinen. Und von daher sogar schon die Grundgeschichte, die du am Anfang erzählst, dass Menschen irgendwie an allen Religionen irgendwie gut sein wollen, um Gott näher zu kommen, da würden vielleicht manche östliche Vertreter östlicher Religionen überlegen, okay, was, und selbst bei Gott meinen wir unterschiedliche Dinge.
Ja, das stimmt, genau. Also das ist auch bei allen nicht so. Aber da, auch bei denen, glaube ich, ist doch die Struktur, dass man da eben, sag ich mal, meditieren muss oder so, um diesem nicht-personalen Gott näher zu kommen und mit dem den näher zu erkennen, sozusagen.
Mhm. Wollen wir mal eine Geschichte uns angucken?
Ja, du hast zwei Geschichten vorgeschlagen und mitgebracht.
Es gibt nämlich eine Geschichte, die geistert so, ich glaube, durch Schulbücher und sie ist mir schon oft begegnet in Gesprächen, die im Grunde das Problem beschreiben und auch auf ihre eigene Art und Weise lösen.
Lösen soll, ja.
Genau. Eine ist diese schöne Geschichte vom das sogenannte Elefantengleichnis zur Frage, wie die Religionen zueinander sich verhalten. Und es ist eine indische Geschichte und ich lese sie einmal vor und dann schauen wir sie uns an, weil sie, glaube ich, sehr verbreitet ist. Ich lese. Einstmals lebte in Shravasti in Nordindien ein gewisser König. Der gebot seinem Diener, lasse alle Blindgeborenen der Stadt an einem Orte zusammenkommen. Als dies geschehen war, ließ er den Blindgeborenen einen Elefanten vorführen. Die einen ließ er den Kopf betasten mit den Worten, so ist ein Elefant. Andere das Ohr oder den Stoßzahn, den Rüssel, den Rumpf, den Fuß, das Hinterteil, den Schwanz, die Schwanzhaare. Dann fragte er sie, wie ist ein Elefant beschaffen? Da sagten die, welche den Kopf betastet hatten, er ist wie ein Topf, die das Ohr betastet hatten, wie ein Speicher und so weiter. Und mit dem Rufe, der Elefant ist so und nicht so, schlugen sie sich gegenseitig mit den Fäusten zum Ergötzen des Königs. Erstmal eine Verständnisfrage. Was hat diese Geschichte von Blinden, die sich prügeln um einen Elefanten, mit der Frage nach den Religionen zu tun?
Ja, das ist eine Geschichte, die, also das behaupte ich jetzt mal, die diese Botschaft, die wir am Anfang hatten, doch sehr gut rüberbringt. Also da sind lauter Leute, die aufgrund eines Defizits nur einen Teil erkennen und diesen Teil verabsolutieren. Jeder denkt, er hat recht und zum Schluss kloppen sie sich und man möchte als Sehender doch dazwischen gehen und sagen, nein, 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 ihr habt alle recht. Ja, also jeder hat einen Teil recht, weil jeder einen Teil von dem Elefanten und das ist kein Grund, sich zu kloppen. Und wenn man das jetzt auf die Religion überträgt, dann kommt einem sofort jeder, der sich kloppt, also ich finde es ja auch nicht gut, aber nach der Geschichte kommt er einem aus dem Grund dumm vor, weil er sozusagen etwas verabsolutiert, was er nicht verabsolutieren dürfte. Also ich finde, es gibt Dinge, um die soll man, also ich glaube, es gibt Fragen, die soll man nicht mit Gewalt lösen. Das wäre meins und nicht, weil man nicht sicher sein kann, ob man recht hat. Ja, also nach der Geschichte wäre es ja so, dass der sozusagen den Elefant ganz erkannt hat, die Leute sozusagen belehren dürfte und dann gäbe es einen, der recht hätte. Aber hier wird eben Ignoranz und Gewalt kommt beides zusammen und das kann man gut übertragen. Und ich glaube, deswegen mögen auch viele Leute diese Geschichte und sagen, ja genau, das beschreibt doch unser Problem.
Das ist doch so eine schön einleuchtende Geschichte. Und jetzt weiß ich an dem Rollen deiner Augen, dass du sie mir madig machen willst.
Ja, also ich sag mal, was ich an der Geschichte gut finde, was ich an der Geschichte teile. In der Geschichte geht es darum, dass Menschen begrenzt, dass der Zugang zur Wahrheit für uns Menschen begrenzt ist. Und das finde ich gut. Das unterstreiche ich hundertprozentig. Ich glaube, die Wahrheit ist etwas, was uns Menschen nicht von sich aus zugänglich ist. Und das
ist nicht allumfassend. Ne?
Nicht allumfassend. Und das ist auch, also ich mag auch, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und dass die Wahrheit auch so ist, dass man nur Teile davon erfasst. Also bis hin dazu, was weiß ich, selbst unsere Augen, mein linkes Auge sagt mir was anderes als mein rechtes und beide haben recht und daraus ergibt sich ein kompliziertes Bild. Also ich bin erkenntnistheoretisch ein Skeptiker. Ja, also ich glaube, dass ob wir die Wahrheit immer erkennen können, da bin ich sehr skeptisch und sehr zurückhaltend. Aus der Geschichte wird jetzt aber abgeleitet, wenn man das macht, dass es auch gar keine Wahrheit gibt.
Ja, doch, es gibt ja einen Elefanten.
Genau, richtig. Und deswegen, wenn man jetzt, aber so wird die Geschichte meistens nicht benutzt. Die Geschichte wird meistens so, also in dieser Geschichte, man könnte die Geschichte jetzt auch anders benutzen, missionarisch. Man könnte sagen, so, und jetzt müssen die Leute auf den hören, der den Elefant komplett sehen kann und der sie rumführt. Und der ihn auch noch Stoßzähne und Ohren, der sie alles beführen lässt. Das wäre ja die Lösung in der Geschichte, dass die merken, dass sie sich nicht mehr prügeln, sondern die merken, die Wahrheit, der Elefant ist größer als das, was ich bis jetzt gesehen habe. Das passiert ja aber nicht in der Geschichte und die Geschichte wird ja meist anders verwendet. Aber ich glaube, das ist das, was im Christentum passiert, dass Gott sich uns ganz zeigt, dass Gott uns die Augen öffnet sozusagen. Aber wie gesagt, das muss man jetzt sagen, das kommt drauf an, wie die Geschichte verwendet wird. Aber sie wird eben meistens nur, es bleibt da stehen, man kann die Wahrheit nicht ganz erkennen. Der König mischt sich nicht ein, der hilft nicht.
Was ich so ein bisschen problematisch an der Geschichte finde, sind zwei Punkte. Zum einen ist der Punkt, in der Geschichte gibt es das nicht, was man kontradiktorische Widersprüche nennt. Also,
ich verstehe.
Du, vielleicht hoffentlich unsere Hörer auch.
Malte hat mich gebrieft, damit ich nicht ganz so dumm rüberkomme.
Zeig mir nochmal den Zettel. Die Unterschiedlichkeiten beim Elefant kann man alle gut miteinander verbinden. Also, weil das alles Teil des einen großen Elefantes sind. Aber wenn man das jetzt überträgt auf die Ebene der Religion, da gibt es einfach Unterschiede, die man nicht so einfach miteinander verbinden kann. Zum Beispiel die Frage, wer ist Jesus gewesen, Gott oder nicht? Und da kann man nicht sagen, na, der eine erkennt einen Teil und der andere erkennt einen Teil der Wahrheit, weil da gibt es einfach Optionen, die sich gegenseitig ausschließen. Das sind solche Widersprüche. Und das andere, was mich eigentlich am meisten irritiert, ist, es gibt ja einen in der Geschichte, der sieht den ganzen Elefant.
Der König, genau.
Der König. Respektive der Erzähler der Geschichte, der weiß es auch. Im Grunde sagt er, ja, ihr alle Vertreter der Religion, ihr habt alle nur einen Teil erkannt. Aber ich, ich habe die ganze Wahrheit erkannt. Und das ist tatsächlich, finde ich, so eine, ich sag's sogar mal so, eine eigentümliche Arroganz, die, ich glaube, die Menschen, meisten Menschen sind sich dieser Arroganz gar nicht bewusst, aber die häufig hinter dem Anspruch steht, dass alle Religionen im Wesentlichen gleich sind. Weil man im Grunde damit sagt, naja, ihr Christen, ihr denkt, ihr habt die Wahrheit, aber eigentlich habt ihr auch nur einen Teil der Wahrheit. Ihr Muslime, ihr denkt, ihr habt die ganze Wahrheit, aber nee, eigentlich habt ihr auch nur einen Teil der Wahrheit. Ihr Buddhisten denkt, ihr habt die ganze Wahrheit, aber nee, eigentlich habt ihr auch nur einen Teil der Wahrheit. Aber ich,
ich sehe die ganze Wahrheit,
als aufgeklärter Mensch aus dem 21. Jahrhundert des Westens, ich weiß, was die ganze Wahrheit ist, nämlich, dass ihr alle heimlich an das Gleiche glaubt. Ihr wisst das nur alle nicht, aber ich weiß es. Mhm. Also es ist eigentlich ganz schön Absolutheitsanspruch zu sagen, dass alle Religionen an den gleichen Gott glauben oder dass alle Religionen im Wesentlichen gleich sind, weil man im Grunde,
die Religionen das alle selber von sich nicht sagen.
Genau. Und man geht im Grunde hin und stülpt jeder Religion was über. Und das kann man vielleicht machen. Und ich habe da auch mehr Respekt vor, wenn Leute sich sehr ausführlich mit allen Religionen beschäftigen und sagen, dann ist das nochmal eine andere Gesprächsgrundlage. Aber häufig kommt das ja, ich erlebe es auch so, von Leuten, die sich eher kaum mit Religion beschäftigen. Und dann finde ich das schon relativ, relativ übergriffig. Du hast so ein Buch vor dir aufgeschlagen. Ich glaube, wir schaffen es gar nicht mehr.
Das ist ja toll. Also ja oder nein jetzt?
Na, wir haben noch so 5 Minuten.
Also Malte hat mich vorgewarnt und hat gesagt, ich soll nochmal eine andere Geschichte raussuchen. Eine, die uns auch häufig begegnet in dieser Frage. Und das ist eine Geschichte aus einem Theaterstück, nämlich aus dem Theaterstück Nathan der Weise. Deins wird mehr so in der Grundschule gelesen, meins wird dann so gymnasiale Oberstufe gelesen. Und da gibt es die berühmte Ringparabel. In dem Stück ist es so, dass Nathan, der weise Jude, in den Palast des muslimischen Sultans Saladin zitiert wird, von dem er auch irgendwie Geld braucht, glaube ich. Also da gibt es ein Abhängigkeitsverhältnis. Also auf jeden Fall ist das so ein bisschen eine kritische Situation. Und dann fragt der ihn, sag mal Nathan, was ist eigentlich die wahre Religion? Und dann erzählt Nathan eine Geschichte und die ist total berühmt und das begegnet einem auch häufig. Und in der Geschichte gibt es einen König, der hat 3 Söhne. Und dieser König hat einen Ring. Und dieser Ring macht auch beliebt bei Gott und den Menschen, so heißt es. Und wer diesen Ring erbt, der wird also der große Erbe des Königs. Und der König hat aber nun so ein weiches Herz. Und je nachdem, mit welchem seiner Söhne er verkehrt, verspricht er immer dem, dass der Erbe wird und verspricht ihm den Ring. Bis er dann irgendwann merkt, dass er sterben muss und sich nun entscheiden muss, welchem seiner 3 Söhne er den Ring gibt, den er ihnen allen 3 versprochen hat. Das ist auch ein bisschen eine Zwickmühle. Und er kommt dann auf die Idee, allen 3, also 2 Ersatzringe, 2 Fake-Ringe schmieden zu lassen, die genauso aussehen wie dieser wunderbare Erbschaftsring, der beliebt macht. Und so macht er es dann auch. Und als er dann stirbt, kriegt jeder der Söhne einen Ring. Und jeder erklärt sich zum Erben des Hauses. Es gibt natürlich großen Streit. Also wer hat jetzt recht? Wer hat den wahren Ring? Und das Problem ist, die sehen alle gleich aus. Und dann soll ein weiser Richter das entscheiden. Und dieser weise Richter fragt, okay, wer von euch, wen liebt ihr am meisten? Fragt er die 3. Und jeder liebt sich am meisten. Und dann sagt er, ja, das ist ein Problem, weil der wahre Ring, den erkennt man ja daran, dass er beliebt macht bei Gott und den Menschen. Das heißt, wenn einer von euch diesen wahren Ring hätte, dann müssten die anderen ihn mehr lieben. Mhm. Und nun gibt's jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder der wahre Ring ging verloren und keiner von euch hat ihn. Oder vielleicht hat ihn einer von euch, aber die Kraft ist noch nicht erwacht sozusagen. Deswegen schicke ich euch jetzt wieder los und versucht euch so zu verhalten, dass die anderen ihn mehr lieben. Und dann sieht man ja welches der, also erweckt die Kraft dieses Ringes und dann kann in 1000 mal 1000 Jahren ein weiserer Richter als ich entscheiden, wer okay. den wahren Ring hat. Und diese Geschichte wird also auch immer gern erzählt, also so benutzt Nathan das ja auch, also diese Übertragung liegt ja in dem Theaterstück, dass die drei Religionen, Judentum, Christentum, Islam an der Stelle, jeder behauptet die Wahrheit zu haben, jeder behauptet, dass es da um die Liebe Gottes geht, aber anhand der Taten wird sich dann irgendwann entscheiden, welches die richtige ist. Das ist sozusagen der Clou. Und also dieses Theaterstück ist schon älter, ja, ist jetzt nicht im letzten Jahrhundert geschrieben worden und es ist, ich glaube, dass das philosophisch sehr viel Wirkung gehabt hat, weil ich glaube, dass man Religion anhand der Ethik einschätzt und sagt, darum geht es doch eigentlich. Eigentlich sind Religionen doch nur Hilfen dazu, sich richtig zu verhalten. Das geht sehr stark auf Lessing und dieses Stück zurück und das ist ja die Hauptaussage. Und wie gesagt, damit wird auch immer wieder argumentiert. Und ich rolle wieder mit den Augen.
Tust du gar nicht, aber innerlich vielleicht.
Ja. Ja. Also, die Geschichte ist schön, aber auch, ich finde, es gibt verschiedene Punkte, an der deutlich wird, dass man diese Geschichte nicht übertragen kann auf die Religion. Mhm. Die Vorstellung, dass der Vater, der einfach aus Uneindeutigkeit mindestens zwei seiner Söhne anlügt, das wäre ja die Übertragung auf die Religion. Mhm. So, also dass zwei Religionen nur dafür da sind, dass Leute sich treu fühlen. Das ist einfach schon mal irgendwie widersinnig, sag ich mal. Dass Gott sich was ausgedacht hat, damit manche sich geliebt fühlen oder was. Also der Vater in der Geschichte bringt sich in eine Situation, aus der er sich rausflunkert, indem er Sachen fälscht, nämlich zwei Ringe. Spätestens an der Stelle merkt man doch, dass das irgendwie eine schlechte Übertragung ist. Der Witz ist, dass diese ganze Geschichte auch selbst in dem Nathan, also in diesem Theaterstück, gar nicht mit dem Zielauftritt zu erklären, wie es eigentlich mit der Religion aussieht, sondern Nathan, der steht vor dieser Frage, was ist die wahre Religion, die ihm ein mächtiger muslimischer Herrscher stellt. Und er ist in einer Zwickmühle, wie soll er das jetzt beantworten, ohne dass er sich um Kopf und Kragen redet. Mhm. Er beantwortet das rein taktisch. Und das kommt in dem Stück selber auch, dass er das hin und her überlegt und sich überlegt, was wäre die taktisch beste Antwort. Es geht gar nicht um Wahrheit. Er sagt auch, der stellt sich das so einfach vor mit der Wahrheit, der will die Wahrheit, aber Wahrheit ist viel zu schwierig. Und also mein Lieblingssatz ist das, kurz bevor er die Geschichte erzählt, sagt er, dann hat er eben die Idee, das könnte klappen. Nicht Kinder nur speist man mit Märchen ab. Also diese ganze Geschichte ist eine Ablenkungsgeschichte, die ihn aus der schwierigen Frage, welches ist die wahre Religion, rausreden soll. Es wird selber so gesagt in dem Text. Und dass man das jetzt nimmt und sagt, ja, das ist doch die Wahrheit, finde ich, ist auch ein bisschen intellektuell faul, sag ich mal. Mhm. Aber interessant ist auch hier wieder, also das haben wir auch schon häufiger, der Fokus kommt auf die Ethik. Die Wahrheit des Glaubens entscheidet sich daran, wer sich jetzt besser verhält. Mhm. Ja, damit wird eigentlich die eigentliche Frage, was ist die Wahrheit, ausgeblendet und beantwortet durch, strengt euch möglichst sehr an und wer sich am meisten anstrengt und am meisten nachher geliebt wird, der hat dann recht. Daher kommt, glaube ich, dieses funktionale Wahrheitsverständnis. Okay. Das war jetzt mal ganz kurz in 5 Minuten.
Ganz kurz. Ich habe überhaupt gemerkt, also wir kommen jetzt ja auch zum Ende, aber das ist ja ein echt großes Thema und weites Feld und mit ziemlicher Sicherheit sind wir auch gar nicht allem gerecht geworden. Also es ist ja immer, finde ich, viel spannender, dann auch mal mit Muslimen oder so zu diskutieren. Und dann, also wir haben jetzt einen sehr großen Abriss auch gemacht.
Auch wenn wir überziehen, eine Sache müsste man doch noch mal festhalten.
Ich will auch noch eine Sache festhalten.
Du mal zuerst. Okay. Vielleicht ist es ja meine.
Ich würde am Ende noch mal auf den Punkt noch mal zurückkommen. Und wie gehen wir nun miteinander um, mit anderen Leuten aus anderen Religionen?
Ja, dann lass mich zuerst.
Okay, dann
kommst du. Deins ist doch auch ein guter Abschluss. Also ich möchte noch mal sagen, warum ich das wichtig finde, zu sagen, es gibt, also die Frage, was ist die wahre Religion? Ich finde es deswegen wichtig, weil Jesus das macht. Ja, wenn ich nicht Christ wäre, gut, das ist natürlich hypothetisch, aber woher soll ich von mir aus wissen, was richtig und was falsch ist? Also das weiß man nicht, diesen Impuls, den kann ich gut verstehen. Ich halte aber daran fest, weil Jesus das von sich behauptet. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich zum Beispiel. Und weil ich Jesus vertraue, deswegen übernehme ich von ihm die Vorstellung, es ist eben nicht egal, woran ich glaube. Das ist sozusagen, und natürlich kann ich mich theoretisch irren. Ja, also das will ich gerne. Mhm. Natürlich kann es sein, dass ich mich irre und es kann auch sein, dass mein Vertrauen in Jesus da fehlgeleitet ist. Das glaube ich nicht, das ist meine Erfahrung, aber das ist natürlich, das muss ich, wenn jemand sagt, Knut, du könntest dich irren, ja, selbstverständlich. Gibt viele Dinge in meinem Leben, wo ich mich auch schon geirrt habe. Trotzdem ist das mein Ausgangspunkt und da vertraue ich ihm und von daher komme ich. Und dann versuche ich aber auch, meinen Umgang mit Leuten, die das ablehnen, auch von Jesus her bestimmen zu lassen. Und das ist jetzt die Überleitung zu dir.
Ja, ich finde das, am Ende ist ja auch eine praktische Frage, ne? Wie gehe ich denn eigentlich mit Menschen um, wenn ich jetzt im Stadtteil wohne, wo zum Beispiel viele Muslime sind, mein Nachbar ist Muslim, mein Arbeitskollege ist vielleicht Hindu oder so. Und das ist ja eine spannende Frage. Wie gehen wir da miteinander um? Und da finde ich, geht es im Grunde auch von Jesus lernen. Auf der einen Seite sagt Jesus, hat einen klaren Wahrheitsanspruch, zu sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns die Geschichte von Karfreitag angucken, also warum stirbt Jesus denn? Da ist ja auch im Kern ein religiöser Konflikt. Also da gibt es jemanden, der von sich behauptet, er ist Gott, der auf die Welt gekommen ist, implizit oder explizit, also der Sünden vergibt, was ein Skandal ist, der für sich Sachen in Anspruch nimmt, die sonst keiner von sich in Anspruch nehmen darf. Also es gibt im Kern einen religiösen Konflikt über die Frage, wer hat Recht? Mhm. Und Jesus wird dafür angeklagt und verurteilt und gekreuzigt. Und am Kreuz, wie geht er mit den Leuten um, die quasi einen anderen religiösen Wahrheitsanspruch haben?
Ja, und die anderen glauben. Die Römer hatten einen anderen Glauben als er.
Die bringen ihn um. Die Römer hatten einen anderen Glauben. Genau. Die jüdische Elite hatte einen anderen Glauben als er, sozusagen. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er reagiert mit der größten Toleranz.
Und Liebe.
Und auch. Liebe.
Ja, genau.
Die man sich nur vorstellen kann. Deswegen würde ich sagen, wenn jemand zuhört, und in einem multireligiösen Umfeld lebt, zu sagen, seid Zeugen von Jesus Christus, redet darüber, aber klar, die Liebe steht da auch im Mittelpunkt. Und von daher finde ich, also christlich im Umgang mit Menschen an Religion ist ein freundliches und liebevolles Umgang miteinander. Und von daher glaube ich, dass der Wahrheitsanspruch von Jesus dem gesellschaftlichen Miteinander überhaupt nicht im Wege steht. Im Gegenteil, wenn ich diesem Wahrheitsanspruch von Jesus folge und vertraue, dann werde ich im Grunde viel toleranter und liebevoller. So, und von daher, gut, dass wir Jesus haben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben heute ein bisschen überzogen, aber ich hoffe,
das knapsen wir nächstes Mal wieder ab.
Wir knapsen es ab.
Machen wir früher frei.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, kritische Rückmeldungen habt zu dem Thema heute oder anderen Themen, gerne unter tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE, oder schreibt uns bei Facebook oder Twitter dann freuen wir uns.
Dann werden wir reich von euren Daten.
Ja, das,
nein,
das
Malte, ich, nein, ich das, Malte jetzt, hat das richtig gesäubert und sich mit diesen neuen Verordnungen auseinandergesetzt und die Seite.
Mehr oder weniger, ja.
Ja.
In dem Sinne, euch noch einen schönen, hoffentlich sonnigen Tag und bis in 2 Wochen.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.